Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Donnerstag, live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und erinnern Sie sich noch, was ich Ihnen in der Montagsausgabe erzählt hatte vom langen Wochenende? Da gab es doch diese kleine Episode der Frau mit dem Orangenparfüm, die im Mainzer Staatstheater neben mir saß. Und da gibt's heute so eine kleine Fortführung, die ich bei Rossmann erlebt habe, hier bei uns in der kleinen Filiale der Kleinschnuckligen im Wiesbadener Hauptbahnhof. Wenn man da reinkommt, ist relativ weit vorne, direkt hinter der Seifenabteilung, die ja für mich als passionierten Hypochonder besonders wichtig ist, die Parfümabteilung. Und wer hat sich da aufgehalten? Eine Gruppe junger Herren, sagen wir mal so um die 18, ja, Volljährigkeit knapp erreicht. Da waren so 4, 5 Herren, die da bei den Parfüms standen, die munter versprüht haben in der Gegend. Ich meine, das tut so einer Rossmann-Filiale am Hauptbahnhof auch eigentlich ganz gut. Da stinkt sowieso immer ziemlich, da kann mal ruhig ein bisschen Parfüm versprüht werden. Und was haben die Herren gesagt, als sie dann sozusagen alle Tester da entleert hatten und gegangen sind?
Och komm, das riecht doch hier sowieso alles gleich.
Ja, da hat mal jemand die perfiden Methoden der Parfümindustrie wunderbar aufgedeckt. Ja, da muss man also 18 Jahre alt für sein, geschätzt, um dahinter zu kommen. Im Erwachsenenalter denkt man so weit gar nicht mehr, aber das stimmt natürlich. Im Grunde genommen, seien wir ehrlich, riecht doch jedes Parfüm irgendwie gleich. Es sei denn, es ist dieses Orangenparfüm der Dame aus dem Theater. Die wollte sich dann schon etwas unterscheiden vom Rest des Publikums. So, apropos Publikum, Ihnen, meine Damen und Herren, hatte ich gestern zum Ende der Sendung die kleine Quizfrage gestellt, welches Bügeleisen denn wohl für 161 Millionen Dollar vorgestern Abend versteigert worden wäre, 161 Millionen US-Dollar. Es war eine Versteigerung in New York, wo das sogenannte Flatiron Building unter den Hammer gekommen ist. Ein Hochhaus kommt unter den Hammer, ein Bügeleisen kommt unter den Hammer. Hat man natürlich auch nicht oft das Flatiron Building, das so ein bisschen von seiner Außenform an ein Bügeleisen erinnert. Da muss man aber sagen, sind die New Yorker ähnlich kreativ wie die Berliner mit der Waschmaschine als Kanzleramt. Ja, ob einer jetzt wirklich an ein Bügeleisen oder an eine Waschmaschine erinnern kann, naja, braucht man schon ein bisschen Fantasie für. Aber gut, in den großen Städten hat man es ja scheinbar. Und dieses Bügeleisengebäude ist tatsächlich versteigert worden. Bis vor ein paar Jahren war da noch der Macmillan Verlag beheimatet. Und seit der da raus ist, ging es hin und her. Es gab schon einmal eine Versteigerung, wo der Herr, ein Immobilienentwickler, Jeff Gurel, bereits Teile ersteigert hatte, und jetzt hat er den ganzen Rest noch zugeschlagen bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Gratulation zu diesem riesigen Bügeleisen. Vielleicht kann er da ja nach dem Kauf eine große Wäscherei errichten oder so, dann wird es wenigstens mal ein bisschen passen. So, das also zu gestern. Zu Gewinn gab es da noch nichts, aber ich kann Ihnen schon mal prophezeien, meine Damen und Herren, das ist mal so ein Ziel, das ich mir für die dritte Staffel dieses Podcasts gesetzt habe, dass wir hier tatsächlich mal so ein kleines Gewinnspiel veranstalten und dann wie beim Morgenmagazin im ZDF so eine Tasse zur Sendung verlosen. Die werde ich vielleicht mal in der nächsten Pause zwischen dieser und der kommenden Staffel herstellen lassen. Und dann verlosen wir das hier mal. Das also so schon mal kurz vorweg geteasert. So, dann erinnern Sie sich ja an diese Kiwi-Meldung von gestern. Sie merken schon, ich gehe immer davon aus, dass Sie alle Folgen hier wirklich auch täglich hören. Ich setze es geradezu voraus, dass Sie wissen, was hier gestern, vorgestern und in der letzten Woche und in der ersten Staffel und so weiter vorgekommen ist. Und wehe, wenn nicht, wir schreiben da auch einen Test. Das ist alles Klausur- und Versetzungsrelevant. meine Damen und Herren, müssen Sie immer drauf aufpassen. Diese Kiwi-Meldung gestern war ja ein Beispiel dafür, wie grauenhaft Tiere teilweise in Zoos gehalten werden. Und da gab es jetzt nochmal so eine neue Horrormeldung, die hier heute durch die Gazetten getigert ist. Und getigert passt fast schon, denn der Leipziger Zoo ist hier in die Negativschlagzeilen geraten, weil er ein Zebra an einen Löwen verfüttert hat. Das Tier musste aufgrund von Platzmangel geschlachtet werden. Dafür hagelte es jetzt Kritik. Der Zoo weist die Vorwürfe zurück. Wie ist das Ganze rausgekommen? Weil ein ehemaliger Tierpfleger des Zoos das ausgeplaudert hat, ein relativ bekannter, der in dieser MDR-Sendung Elefant, Tiger und Co. zu sehen war, die immer im ARD-Programm so vormittags, glaube ich, läuft oder am frühen Nachmittag, weiß es gar nicht genau. Gucke ich natürlich auch nie, ist ja logisch. Da gucke ich lieber Love, Sun and Fun bei RTL 2. Nein, und das muss ich ja jetzt, wo wir bei RTL Plus vertreten sind. Nein, aber dieser Tierpfleger war relativ bekannt und ist versetzt worden vom Zoo und hat dann da sozusagen mal ein bisschen was ausgeplaudert, was da hinter den Kulissen passiert. Und dazu sagte der Zoo schon, ich kann die Aufregung oder das Interesse verstehen, in gewisser Weise die Emotion. Wir möchten aber auch um Verständnis werben, dass wir sensible Dinge nicht nach außen gehen, sagt hier der Zoodirektor Junhold. Allerdings ging es da jetzt gar nicht um das Zebra, sondern um diesen Pfleger, der hier entlassen worden ist oder versetzt worden ist, wie es so schön heißt. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was soll denn das? Wieso verfüttert man ein Zebra an einen Löwen? Vor der Schlachtung des 15 Jahre alten Zebras habe der Zoo ein Jahr lang versucht, den Hengst, ein Zebrahengst, anderweitig unterzubringen, sagte Direktor Junhold am Donnerstagabend der dpa. Das ist nicht gelungen, weil in anderen Zoos kein Platz war. Die in diesen Fällen letzte Option, eine Tötung zur Verfütterung an Raubtiere, ist geübte Praxis. Der Hengst sei nach der Schlachtung frisch an die Löwen verfüttert worden. Also man hatte selbst keinen Platz mehr dafür, woanders gab es auch keinen. Dann heißt es Goodbye Charlie, ja, oder es erinnert auch schon fast wieder an eine ZDF-Serie oder hier Goodbye Zebra, wie auch immer es hieß. Tiere würden in Zoos dann getötet, wenn beispielsweise Rangkämpfen innerhalb einer Herde drohen, erklärte der Direktor des Zoos Wuppertal, der hier komischerweise in dieser Meldung der Rheinischen Post, das haben natürlich auch andere gemeldet, aber ich habe hier die der Rheinischen Post aufgesagt hat, den hat man da gefragt, aus Lokalkolorit wahrscheinlich, wie sehen Sie das denn, was da in Leipzig passiert ist? Er sagt, im Zoo sind wir eben besser als in der Natur. Bei uns überleben die meisten Tiere und dann müssen wir eingreifen. So hier Herr Lavrenz. Im Vordergrund steht aber immer das Wohl aller Tiere, auch das des getöteten Tieres. Vor seiner Schlachtung hatte es ein gutes Leben im Zoo, im Gegensatz zu vielen anderen Tieren aus großen Zuchten. Es zu verfüttern ist sinnvoll und richtig, alleine schon, weil das Fleisch eine gute Qualität hat. Ja, das ist doch ein praktischer Nutzen, kann man eigentlich nicht viel gegen sagen. Da hat der Mann schon recht. Aber es gab diese große Diskussion darum. Und da haben natürlich auch die Tierschützer dann wieder eingegriffen und gesagt, dass ein Zebra verfüttert werde, zeige, welch geringen Stellenwert die Tiere für Zooverantwortliche hätten, kritisiert die Tierrechtsorganisation PETA auf Anfrage der dpa. Unbestritten brauche ein Löwe Fleisch, um zu überleben. Daher sei die Verfütterung eines Zebras aus Tierschutzsicht nicht schlimmer als Fleisch im Großhandel zu kaufen, sagt dagegen Wildtierexperte Peter Höfken. Beides ist gleichermaßen sinnlos, denn Löwen haben in Deutschland nichts zu suchen, ergänzte er. Die Tiere würden nur in Zoos gehalten, um Besucher anzulocken. Löwen haben in Deutschland nichts zu suchen. Tja, meine Damen und Herren, dann tut's mir leid, dann muss ich jetzt auch auswandern, denn ich bin ja auch Löwe, also Sternzeichen Löwe, das höre ich natürlich nicht gerne. Also die Verfütterung eines Zebras ist aus Tierschutzsicht nicht schlimmer als Fleisch im Großhandel zu kaufen. Das heißt, wenn Sie zu Hause einen Großhandel haben, meine Damen und Herren, für den Sie regelmäßig Fleisch einkaufen, können Sie ja mal fragen, ob es das vielleicht im Zoo Ihrer Wahl nicht günstiger zu haben gibt als bei der Metro oder so. Ja, ist eventuell auch eine Option. Ja, mal sehen, wie der Leipziger Zoo wieder aus diesen Negativschlagzeilen herauskommt. Wahrscheinlich genauso schwer wie der Zoo in Miami mit dem Kiwi gestern. Was tut man diesen Tieren nur an? Unglaublich, ja. Also das können wir hier auch eigentlich nicht unterstützen. Genauso wenig unterstützen können wir die Computerspiele-Sucht, Online-Spiele-Sucht von Kindern, die hier heute dem Express mal wieder eine Meldung wert war. Ich habe geweint, sagt die Mutter, denn ein Kind verzockt ein kleines Vermögen bei einem Online-Spiel. Viele Online-Spiele sind vermeintlich kostenlos, doch sogenannte In-Game-Käufe können schnell zur Kostenfalle werden. Eine 10-Jährige hatte das Passwort des iPads ihrer Familie geändert und daraufhin fleißig in das Spiel Roblox investiert. Die Zahlungen fielen der Familie jedoch erst überhaupt nicht auf. Als wir mal wieder auf unsere Abrechnung schauten, bemerkten wir Hunderte von Transaktionen. Dann brach bei uns zu Hause direkt die Panik aus, erzählt Mutter Georgina Monday. Jetzt könnte man natürlich sagen, Georgina Monday hört sich irgendwie so nach Ostdeutschland an. Nein, das Ganze fand tatsächlich in England statt, genauer gesagt in Wales oder in Großbritannien, genauer gesagt in Wales, so ist es noch korrekter. Die Tochter der in Denbighshire, Wales, lebenden Frau hatte nämlich satte 2500 britische Pfund verzockt, wie die BBC berichtet. In kleinen Schritten von je etwa 20 Pfund hatte sie in dem Game, in dem Nutzer eigene Spiele erstellen und teilen können, auf die stattliche Summe gebracht. Nach dem ersten Schock kontaktierte Monday ihre Bank, um eine Rückzahlung zu veranlassen. Es hat aber nicht geklappt, weil schon Tuesday war. Mein Gott, also diese Woche habe ich aber auch Karlauer hier drin, meine Damen und Herren. Wenn Sie das nicht wollen, schreiben Sie mir das ruhig. info@schonwieder23uhr.de und die Karlauer werden sofort abgestellt. Nein, natürlich nicht. Aber die Bank hat auf jeden Fall abgelehnt, weil es sich um ihre Tochter handle, könne nichts getan werden. Es ist ja meistens so, ja, wenn es die eigenen Kinder sind, ist man machtlos. Deshalb kriegen Sie am besten erst gar keine, meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Fehler nicht schon begangen haben. Auch der Kontakt mit Apple blieb erfolgreich. Erfolglos, weil sie das ja auf dem iPad gespielt hatte, die kleine Göre. Auch der Kontakt mit Apple blieb erfolglos, denn Apple verwies auf die AGB. Hätte ich auch gemacht anstelle von Apple. Sollen die Eltern doch blechen, wenn sie auf das Blach nicht richtig aufpassen können? Kann doch nicht die Schuld von so einem Weltkonzern sein, der an der Börse auch noch so gut dasteht, ja? Nachdem sie sich jedoch an ein Radioverbraucherprogramm der BBC wendete, das heißt übrigens You and Yours, sie und die ihrigen sozusagen, also die Mutter und ihre Kinder, reagierte die Bank auf einmal doch schnell und zahlte der Mutter den vollständigen Betrag zurück. Da sehen Sie mal, dass bei der BBC oder überhaupt auch in England solche Verbrauchermagazine noch viel mehr Macht haben als hier in Deutschland. Wenn Sie sich mal als deutsche Mutter hier an Marktcheck oder so irgendwie beim SWR oder WDR, da passiert doch überhaupt nichts, wird doch gar nicht ernst genommen, aber so eine BBC-Sendung, You and Yours, da läuft's eben noch. Also auch wenn Sie hier in Deutschland mal irgendwie so einen Wirtschaftsstreit haben oder so, wenden Sie sich auch lieber nach England, die können Ihnen da besser helfen. Vielleicht unterstützt Sie King Charles dann auch noch mit seiner wohltätigen Ader, dann passt das ja alles zusammen. Es war einfach eine solche Last, die von meinen Schultern fiel, berichtet Georgina Monday. Die Mutter aus Großbritannien appelliert nun an andere Eltern, besser aufzupassen. Ist auch nicht schlechter. Also sie selber, das ist ja wurscht. Die braucht auch weiterhin nicht aufpassen. Hauptsache andere Eltern passen auf. Ja, so kann man selbst von seiner eigenen Schuld ablenken. Spieleplattformen wie Roblox seien nicht so harmlos, wie sie scheinten. Die richtige Aufsicht sowie ein gewisses Maß an Konsum seien besonders wichtig. Meine Tochter wusste, was sie tat, aber ich glaube nicht, dass sie die Tragweite ihrer Tat einschätzen konnte. Ja, also wusste sie es ja doch nicht, was sie tat. Was ist das denn für eine fehlende Logik, für eine mangelnde Logik? Gut, bei solchen Müttern sind sowieso Hopfen und Malz verloren. Soll sie sich mal lieber mit Orangenparfüm einsprühen und auch den Rest ihres Lebens umnebelt verbringen. Das würde durchaus passen. Aber Roblox, diese Plattform, ist durchaus ganz interessant, meine Damen und Herren. 2006 gegründet noch unter Windows, Mac OS und inzwischen sogar auch auf der Xbox irgendwie spielbar und so. gucken sich mal an, wenn sie Gamer sind, könnte ganz interessant für sie werden. Dann bleiben wir im technischen Bereich. Sie wissen ja, ChatGPT macht ja schon seit Anfang des Jahres oder eigentlich schon Ende letzten Jahres viel von sich reden und es gibt immer wieder einen Aufschrei, Hilfe, wie verändert das denn unsere Arbeitswelt und vor allem auch die Bildungswelt, ja, an den Unis, an den Schulen. Die Schüler und Studenten lernen ja überhaupt nichts mehr, wenn sie sich von ChatGPT helfen lassen. Und jetzt hat der Digitalverband Bitkom mal eine Umfrage gemacht unter deutschen Schülern. Und siehe da, so beliebt wie es scheint, ist das Programm offenbar gar nicht. Knapp 2/3 aller Schüler, die da befragt wurden, haben die KI bereits genutzt. Dennoch sind einige von ihnen für ein Verbot an Schulen. Man mag es kaum glauben. Das wurde heute hier weitestgehend vermeldet. Diese Studie kam zwar schon vorgestern raus, aber ich habe es Ihnen ja gesagt, wir wollen ja hier nicht mehr unbedingt tagesaktuelle Meldungen pushen, sondern auch mal etwas aus den letzten Tagen, wenn es denn dann mal auf anderem Wege hochkocht. Und das ist erst heute hier so richtig kursiert. KI-Chatbots als Leistungsbooster an Schulen. 2/3 der Schüler zwischen 14 und 19 glauben, dass sie durch die Nutzung von ChatGPT ihre Noten verbessern können, geht aus der Umfrage von Bitkom Research hervor. Allerdings will nur 1/3 KI auch tatsächlich im Unterricht nutzen dürfen und 43% finden, dass ChatGPT für Hausaufgaben verboten werden sollte. Ja, welche Schüler hat man denn da gefragt? Hätte man uns damals gefragt, hätten wir sofort gesagt, jawohl, machen wir, machen alles mit ChatGPT. Kann ich mich nur an unser Abitur-Motto erinnern, Abipedia, 13 Jahre Copy and Paste, ja, das dürften viele von Ihnen auch als Abi-Motto damals gehabt haben, ja, also was ist das denn für eine überkorrekte Jugend heutzutage hier? Unterm Strich hat fast jede und fast jeder 85% der Schüler Sorgen, dass sich andere in der Schule durch ChatGPT einen ungerechten Vorteil verschaffen. Das muss man aber ehrlich sagen, schaffen Schüler schon seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten mit ganz anderen Methoden, mit ganz analogen Methoden. Dazu braucht man sowieso keine KI. Aber viele, nämlich 58%, wünschen sich im Unterricht zu lernen, wie man die KI richtig nutzt. Ja, da sage ich nur herzlichen Glückwunsch an die deutschen Lehrer, die ja immer vollkommen up-to-date sind, was Digitales und IT angeht. Da sollen sie den Kindern das mal beibringen. Oh Gott, da brauchst du, glaube ich, sehr viel Fortbildung erstmal. Und es ist doch sowieso so im Digitalbereich, dass die Schüler den Lehrern viel mehr beibringen können als umgekehrt. Mehr als die Hälfte der Befragten hat ChatGPT nach eigenen Angaben schon einmal genutzt und ein gutes Drittel weiß, dass hinter der Abkürzung eine künstliche Intelligenz zur Textgenerierung steckt, auch wenn sie die Anwendung bisher noch nicht genutzt haben. Nur 8% leben hinterm Mond und sagen von ChatGPT noch nie gehört zu haben. So, und was sagt jetzt Heinz-Peter Meidinger? Sie wissen, das ist ja immer so das Wichtigste, wenn irgendwelche Bildungsthemen abgesprochen werden. Da könnte man natürlich Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger fragen oder irgendeinen Kultusminister aus den Ländern. Macht man nicht, man fragt immer grundsätzlich als gutes deutsches Medium Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Was sagt der denn zum Stand der Dinge in Sachen KI? Grundsätzlich könnten die Jugendlichen KI bei den Hausaufgaben benutzen, ohne dass die Lehrkraft das zwingend merke. Da gehe es darum, dem Schüler deutlich zu machen, das ist nur eine scheinbare Abkürzung, denn wenn die Klausur kommt, wirst du ohne KI nicht zurechtkommen. Sei denn, man spickt mit iPad oder Smartphone unterm Tisch, das machen die ja heute so, die brauchen sich ja keine Zettel mehr zu schreiben, wie wir damals, und dann irgendwie im Ärmel oder im Block verstecken oder so. Bei Referaten und Präsentationen müssten Lehrkräfte künftig nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem auch den Arbeitsweg bei der Bewertung der Leistung berücksichtigen. Den Arbeitsweg, damit die Schüler dann also auch darauf vorbereitet sind, wie sie später nach der Schule zur Arbeit kommen oder was. Der Arbeitsweg, das ist doch dann kein Arbeitsweg mehr, Herr Meidinger. Aber Meidinger erwartet, dass KI einen festen Platz in den Schulen bekommen wird. Sicher ist, sagt er, und das ist sehr weise, finde ich, ein Verbot wird nicht funktionieren, etwas zu verbieten, wozu jeder Schüler außerhalb der Schule jederzeit Zugang hat, wird die Schule eher schwächen als stärken. Genau richtig. Das ist ja auch der Grund, wieso demnächst mal Alkohol und Drogen in der Schule erlaubt werden sollten. Ja, da hat auch jeder Schüler außerhalb der Schule jederzeit Zugang. Nur in der Schule darf man es nicht konsumieren. Das ist ja auch schon seit jeher Quatsch. Das sollte Herr Meidinger auch mal bedenken. Es komme deshalb darauf an, den Kindern und Jugendlichen beizubringen, KI sinnvoll einzusetzen, die Ergebnisse kritisch zu bewerten und einzuordnen. Letztlich geht es bei Bildung immer um Verstehensprozesse oder auch eben Nicht-Verstehensprozesse. Da hat er jetzt den zweiten Teil vergessen. Da kann KI mit Sicherheit viel bewirken, aber sie wird den Menschen nicht ersetzen können, sagte Meidinger. Der Einsatz von KI bemesse sich nach dem Lernerfolg, nach der Motivation der Schüler. Das kann gelingen, ist aber kein Selbstläufer. KI wird den Menschen nicht ersetzen können. Da sieht man mal wieder, auf welchem Stand die deutsche Lehrerschaft so ist. Natürlich wird sie irgendwann die Menschen ersetzen können. Und dann seid auch ihr, liebe Lehrer, alle arbeitslos. Und witzig finde ich, dass hier in der dpa-Meldung unten drunter noch ganz süffisant steht. Der aus Bayern stammende Präsident des Deutschen Lehrerverbands, also Meidinger, engagiert sich seit Jahrzehnten in Berufsverbänden und gilt als renommierter Fachmann der Bildungspolitik. Ende Juni verabschiedet er sich in den Ruhestand. Ja, mit der Sicht auf KI ist das vielleicht auch besser so. Und ein renommierter Fachmann der Bildungspolitik, ja, das merkt man aber eben auch nur der. Sicherlich kein renommierter Fachmann der digitalen Welt. So, und dann haben wir zum Schluss auch noch was ganz Lustiges, was wir schnell abhandeln können. Und da habe ich dann auch wieder die Gelegenheit, liebe Elfi, hier ein bisschen koffeinhaltige Apfelschorle zu trinken, weil es jetzt im weitesten Sinne ums Trinken geht. Also erstmal schon mal zum Wohl. Ja, sehr, sehr gut. Hier in der Villa wird es ja auch langsam wieder wärmer. Von daher, ne, ich habe es Ihnen ja gesagt, das wird mehr werden mit dem Trinken. Schon deshalb brauchst du dir ja keine Sorgen zu machen, Elfi, so wie gestern in deiner E-Mail. Jedenfalls lautet hier die Schlagzeile, die letzte, die wir heute haben, aus der dpa: versuchter Totschlag mit Maßkrug, Angeklagter spricht von Notwehr. Im Prozess um Schläge mit einem Maßkrug auf den Kopf eines Volksfestbesuchers in Oberbayern hat der Angeklagte sich am Donnerstag auf Notwehr berufen. Er habe sich nur verteidigen wollen, sagt der 31-Jährige vor dem Landgericht München II. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor. Bei einem Fest in Murnau am Staffelsee soll der Mann im August 2021 nach einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung mit einem Maßkrug auf einen heute 22 Jahre alten Mann eingeschlagen haben. Er kam mit Verletzungen am Kopf und im Gesicht ins Krankenhaus. Der Angeklagte gab aber nun an, der 22-Jährige habe zuerst zugeschlagen. Um sich zu wehren, habe er sich mit dem Maßkrug umgedreht und den anderen am Kopf erwischt. Ja, das passiert ja auch relativ schnell, ist mir auch schon x-fach passiert, ja, bei Familienfesten und so habe ich versucht, mich mit dem Maßkrug umzudrehen. Auf einmal waren ein paar Verwandte tot, liegen inzwischen auf dem Friedhof, ja, und dieser Maßkrug steht da immer noch. Also das ist, solche Krüge verselbstständigen sich ja teilweise, da kann man ja gar nichts gegen machen. Versuchen Sie mal, so einen Maßkrug umzudrehen, das ist Schwerstarbeit. Und wenn man es mal schafft, hat man das Ding nicht mehr unter Kontrolle. Um ihn auf Abstand zu bringen, habe er dann ein zweites Mal mit dem Krug zugeschlagen. Gut, dann aber scheinbar gewollt. Das heißt, da muss das Gericht unterscheiden. Beim ersten Mal war es der Maßkrug selbst, beim zweiten Mal dann auch der Mann, der ihn angewendet hat als Waffe. Beide Opfer und mutmaßlicher Täter sagten heute am ersten Verhandlungstag aus, sich nicht an den ganzen Abend erinnern zu können und Erinnerungslücken zu haben. Beide sollen betrunken gewesen sein. Na, dann ist doch alles gut. Wenn sie eh keiner mehr erinnern kann und beide noch leben, schiebt die Schuld auf den Maßkrug und stoßt zusammen an. Dann hat das Gericht weniger Arbeit. Gerichte sind eh alle überlastet, ja. Und sich nicht erinnern können, das kennen wir auch von unserem Bundeskanzler. Wenn der das schon darf, wieso sollen das dann nicht auch solche Volksfestbesucher aus Bayern können? für die ja sowieso Alkoholismus Gewohnheit ist und an erster Stelle steht. Also das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, wie es hier in dieser Meldung dargestellt wird. Und damit war es das auch schon wieder für heute, meine Damen und Herren. Morgen am Freitag haben wir keinen Gast. Das heißt, ich werde hier versuchen, eine Dreiviertelstunde am Stück durchzulabern. Na gut, vielleicht haben Sie Glück, dass es auch nur 40 Minuten werden. Wir werden es sehen. Heute waren es auch schon wieder 25. Und dann steht ja ein langes Wochenende bevor, das Pfingstwochenende. Mal sehen, wie wir es da so reinschaffen. Und damit entlasse ich Sie auf jeden Fall für heute erstmal in die Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.